Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues, zu einer neuen Folge mit Pater Isaac von den Zisterzienser Mönchen aus Neuzelle und mit mir Linda. Unser Thema soll heute sein Zölibat, aber erstmal wollen wir kurz was beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Ziel, die Quelle, der Höhepunkt und ja, das Ziel unseres Lebens bist. Und wir bitten dich, dass wir das immer mehr erkennen in unserem Leben, immer mehr leben aus dieser Quelle, immer mehr auf dieses Ziel zugehen. Ja, lass uns das einfach erreichen im Leben, in unserem Alltag, überall, wo wir stehen. Amen.
Amen. So, Zölibat. Spannendes Thema für die meisten, die ich gefragt habe, was wir mal für ein Thema machen sollen. Und da kam oft, das sind ja alles so junge Männer und ist das nicht so bei den Katholiken, müssen die nicht im Zölibat leben? So die Fragen sind da halt einfach oft gefallen und ich würde mit der Frage einfach vielleicht erstmal ganz entspannt starten, was ist überhaupt Zölibat?
Ja, die wissen was, also die fragen, die sagen den Namen Zölibat dann wirklich, wenn sie fragen? Also wissen
nee,
die das?
Nee, die fragen das anders, aber weiß ich nicht,
okay,
ob ich das
okay,
jetzt
na,
so.
Gut. Wir piepen das dann raus. So.
Genau. Tüt. Genau. Die dürfen nicht.
Ja, genau. Na gut. Also Zölibat heißt einfach, dass wir ehelos leben. Also sprich auf Deutsch, man kann es mal ganz einfach, den Kindern erkläre ich so, machen wir es so, für die Kinder.
Für die Kinder, genau.
Dass wir nicht in einer Ehe leben mit einem Menschen, sondern in einer Ehe mit Gott. Und das ist natürlich ziemlich steil. Ne? Das kann man jetzt 2 Stunden lang ausführen, was das heißt.
Ja.
Aber wir leben also ehelos um des Himmelreichs willen, heißt es. Also wir leben und versuchen ganz aus der Beziehung mit Gott herauszuleben. Und weil dieses Thema Sexualität einfach eine Ausschließlichkeit braucht, also sprich die Ehe in der Ehe, und wenn man zu jemandem sagt, ich liebe dich, dann sagt man zu ihm, du und nur du für immer. Eigentlich, ja, die ist ausschließlich. Ja. Das fordert die Liebe, eine Ausschließlichkeit. Und diese Ausschließlichkeit wollen wir Gott geben. Ganz für Gott da sein und von daraus ganz für die Menschen. Ja.
Wie ist es entstanden, dass es, also warum ist es so? Warum?
Also es gibt immer die Thesen natürlich, dass die katholische Kirche Probleme hatte mit dem Erbrecht, sprich, dass dann die Pfarrer ihren Kindern immer so viel von dem Lehen übertragen haben, ja, und so. Es gibt sicher auch immer historische Gründe, aber man darf nicht vergessen, dass die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen schon bei Paulus da ist. Also Paulus schreibt schon, naja, ihr könnt schon heiraten, aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn ihr alle so wärt wie ich.
Okay.
Nämlich ehelos um des Himmelreichs willen.
Ja.
Wir wissen aber auch, dass der erste Papst Petrus Töchter hatte. Ja, dass er eine Schwiegermutter hatte. Schwiegermutter habe ich nur,
die
wenn ich auch eine Frau
ich auch
habe.
Nur ich, ja.
Die heirate
die
ich quasi
ich dann
mit.
Mitnehmen, ja.
Genau, und das ist nicht so ausschließlich, wie es jetzt in der katholischen Kirche ist, aber also wir sagen jetzt mal, die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen ist was Biblisches und ist auch was immer im Christentum da war.
Ja, ja.
Zum Beispiel die ersten Mönche haben ehelos gelebt, auch insgesamt die Mönche immer. Ja. Und das muss man klar sagen. Also es ist kein Dogma. Also die Kirche könnte das ändern. Es ist kein Dogma, so wie jetzt, dass ich sage, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wenn jetzt ein Bischof oder die Kirche oder der Papst auftreten würde und sagen würde, wir glaufen jetzt an eine Fünffaltigkeit, dann müsstest du sagen, das geht nicht. Ja.
Ja.
Aber beim Zölibat ist kein Dogma.
Also das wäre was man theoretisch ändern könnte, wenn man es denn wollte.
Ja, man könnte das ändern, also dass es verpflichtend ist, könnte man ändern.
Hm.
Aber man könnte es nicht aus der Kirche herausdrängen. Ich glaube, da haben zum Beispiel die Protestanten einfach einen ganz großen Fleck in der Sicht, dass sie diese Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen hat bei ihnen eine sehr kleine Bedeutung und das ist auch nicht biblisch.
Ja, ja.
Die Evangelischen sagen immer, es ist alles biblisch und in der Bibel spielt es schon auch eine Rolle.
Ja.
Jesus, auch gerade bei Paulus.
Jesus hatte auch keine Frau, oder?
Genau, im Endeffekt muss man sagen, natürlich gibt es ja jedes Jahr dann auf Galileo die Frage, war Maria Magdalena? Fragezeichen.
Ja.
Ist natürlich Bums, also kannst du immer fragen. Du kannst auch sagen, war Jesus ein Außerirdischer? Die Frage kannst du auch stellen.
Ja.
Gibt es genauso viele Beweise dafür, wie für diese Maria Magdalena-Geschichte.
Ja.
Aber in Bezug, also ist, ja, ist ein guter Punkt, ne? Hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Ne? Jesus war der Erste.
Bin ich ja da.
Jesus war der Erste, ja.
Der im Prinzip ja eigentlich auch ehelos gelebt hat.
Genau,
also
ja.
Zumindest ehelos. Das ist ja eher erstmal unbestritten.
Naja, weil ehelos heißt ja, also für uns ist ja klar, dass die Sexualität innerhalb der Ehe stattfinden soll.
Ja.
Und es ist weniger ein so ein, boah, die Kirche wacht in den Schlafzimmern Ding, sondern es ist einfach, ich sag's ganz kurz, es ist einfach logisch. Weil wenn ich zu jemandem körperlich ganz Ja sage, dann ist das nur dann keine Lüge, wenn ich eigentlich auch zu ihm so ganz Ja sage. Mhm. Also sag du und nur du für immer und das ist die Ehe.
Ja.
Bis das der Tod uns scheidet. Und ja, dann kann ich auch körperlich Ja zu jemandem ganz sagen. Und alles andere ist natürlich weniger, ja.
Ja.
Ist nicht die Fülle.
Nicht das, was Sinn der Ehe sein soll, genau. Ja, alles andere ist halt irgendwo auch mit Sünde und mit vielleicht auch mit irgendwie eigener Unzufriedenheit vielleicht auch belastet, oft.
Stehen halt viele Verletzungen. Also ich meine, wir brauchen jetzt mit diesen Sündenthematik, ist insofern natürlich immer gefährlich. Man kann das sagen, es ist eine Sünde. Das Problem ist, dass wenn man das sagt, natürlich für Leute, die überhaupt keine Erfahrung mit Gott haben, auch der Horizont der Erlösung nicht da ist. Also deswegen ist für viele Leute das Wort Sünde so bedrohlich. Hm. Ich sündige auch andauernd in verschiedensten Sachen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Gott ist ja unser Erlöser. Aber wenn das nicht da ist, dann ist Sünde halt einfach bedrohlich.
Dann, ja.
Ist Untergang. Aber man muss einfach sagen, insofern ist es dann halt Sünde, weil es ist nicht das, was es sein sollte und es schädigt den Menschen, es schädigt den Beziehungen. Also es hat mal jemand, Gott sagt, hat ein Bild für das Ganze, der Mann wird seine Eltern verlassen und zu seiner Frau gehen und sie werden ein Fleisch. Und ich meine jetzt, wenn man schon mal mit einem Stück rohen Fleisch gearbeitet hat, dann weiß man, das ist jetzt nicht einfach so auseinander zu bekommen.
Hm.
Also nur unter größten Verletzungen, irreparabel. Und das ist auch so in dem Moment, in dem man natürlich mit jemandem eine körperliche Einheit eingeht und dann wieder auseinanderreißt, diese Beziehung, bleiben Verletzungen. Die kann Gott heilen, da sind wir wieder bei der Erlösung.
Hm.
Aber es ist bescheuert zu sagen, dass da keine Verletzungen entstehen, dass da nicht ein Teil beim anderen bleibt, jetzt mal so bildlich gesprochen.
Ja.
Dass da nicht auch was zerbricht,
gerade
wenn dann die Beziehung zerbricht. Ja, es ist halt was anders, ob ich jemanden geschrieben habe, ein willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, ja, und dann geht die Beziehung auseinander, oder ob ich sämtliches abgefeiert habe, ja, und dann geht die Beziehung auseinander. Ja. Das ist einfach was anderes von der Bindung.
Ja. Und dem, was man ja wahrscheinlich auch, also eine Ehe gründet ja auf irgendwelchem Fundament. Also nicht jede Beziehung ist ja unbedingt mit Fundament. Es ist ja manchmal, wie du schon sagst, halt auch nur so ein One-Night-Stand-Ding oder sowas, ne? Und eine Ehe sollte ja nicht aus so einem, oder kann ja aus so einem One-Night-Stand entstehen, wenn es, ja, dann schön, aber normalerweise gründet die ja auf mehr.
Ja, und natürlich, eigentlich ist es so, dass die Kirche, also dass das Kirche und das, was wir in der Bibel lesen, sagt, das ist natürlich von der heutigen Lebensweise der Menschen extrem weit weg, aber eigentlich besagt es, dass man erst in der Ehe Ja zueinander sagt und dann miteinander schläft.
Ja.
Aber das ist natürlich etwas, was heute außer in durchaus sehr, sehr gläubigen Kreisen nicht mehr da ist, weil das halt rumgedreht wurde. Heutzutage ist immer so, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man so denkt, naja, es muss ja irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz banal, es muss ja im Bett laufen und dann wird die Beziehung gut. Aber also ganz ehrlich, jeder, der mal 30 Jahre Beziehung gelebt hat oder der, wie ich jetzt öfters auch im Beichtstuhl sitzt oder was auch immer, der weiß, dass das nicht das Fundament einer Ehe sein kann, weil es gibt Zeiten, da ist gut, es gibt Zeiten, da ist schlecht. Die Sexualität kann nicht das Fundament sein.
Ja.
Sie kann der Ausdruck sein, aber das Fundament muss was anderes sein. Das muss ein bedingungsloses Ja zum anderen sein. Und das ist, glaube ich, aber deswegen muss man auch ehrlicherweise sagen, deswegen fehlt uns vielleicht weniger im Zölibat, als viele denken.
Hm.
Weil das Wichtigste, woraus der Mensch ja lebt, ist ja dieses Fundament der bedingungslosen Liebe.
Und das ist ja da. Das ist ja
genau
auch in dem Fall da. Weil
ist von Gott da und von den Mitmenschen.
Mitbrüdern. Oder, ja, nicht nur die, genau, Mitmenschen. Also das heißt ja nicht, wenn man im Zölibat lebt, dass man keine weltlichen Beziehungen haben darf. Also im Sinne von Ehe, ja, aber Freundschaften oder familiäre Beziehungen sind ja trotzdem da und sind ja trotzdem auch so ein Anker für ja.
Genau, es braucht stabile freundschaftliche Beziehungen.
Genau.
Ja. Ja. Das Thema Sexualität ist da natürlich dann kein Thema in einer Freundschaft, wie wenn man einen guten Freund hat. Ja. Aber natürlich braucht es das, ja. Weil wir halt nicht im luftleeren Raum leben.
Ja. Ja. Genau. Du kannst ja, klar, es gibt bestimmt Leute oder Heilige, die das können, nur aus Gottes Liebe herauszuleben oder nur von dieser Liebe. Aber gerade, ich glaube, das hast du mal schon mal irgendwann gesagt, oft ist es ja so, dass diese Liebe sich durch Menschen zeigt und auch von Menschen geliebt werden, ist ja was jeder durchaus braucht. Auch für sich einfach, für die Seele, für sein eigenes Heil.
Genau, also es gibt sicher Heilige, bei denen das wirklich ein großes, ja, wie soll man sagen, einfach die schon so rein sind, auf Deutsch gesagt, dass es geht. Ja. Aber das ist, also dass man ganz aus Gott lebt. Aber im Prinzip bleiben wir alle Menschen, also wir sind Natur, ne, und wir sind natürliche Wesen und wir sind halt Wesen der Gnade, also sprich auf Gott hin offen, und wir brauchen beides, ja, normalerweise. Und das ist etwas, was glaube ich eine ganz große Rolle spielt. Ja. Also sonst vereinsamt man auch. Ja. Ich glaube, dass das schon ein Problem im Zölibat sein kann. Mhm. Aktuell in unserer Gesellschaft, die insgesamt sehr vereinsamt, dass Menschen vereinsamen, ja. Ja. Dass auch Priester vereinsamen und ein bisschen verwahrlosen.
Dass sie sich nicht trauen dann, weil ich könnte mir vorstellen, dass oftmals da auch irgendwie schnell Leute was andichten oder so. Also wenn man dann, keine Ahnung, mit irgendjemandem was zu tun hat, weiß ich nicht. Wir bei der zum Beispiel, uns würde irgendjemand hinterher sagen, die haben doch eigentlich was miteinander oder so, keine Ahnung, jetzt Beispiel, dass man das vielleicht auch aus Scham oder aus Angst heraus dann einfach so Beziehungen gar nicht sich traut zu pflegen oder zu haben, aus Angst da, dass da irgendwie Konsequenzen passieren.
Weiß ich nicht, ob das, keine Ahnung,
gibt's
das heute
noch. Gibt es denn Konsequenzen, wenn man den Zölibat bricht?
Ja. Ja. Naja, das ist, also ich meine, es gibt Konsequenzen, klar. Also es gibt, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt ein Priester Kinder hat, ja, was ja durchaus vorgekommen sein soll, dann muss man ganz ehrlicherweise sagen, also es gibt nicht diesen, ich habe mit einigen Leuten, auch Bischöfen und Generalvikaren und so geredet, es gibt nicht diesen Giftschrank, den man immer sagt, ja. Also ich habe zum Beispiel mal ich sage jetzt nicht den Namen, weil der jetzt mittlerweile ein ziemlich bedeutendes Amt in der Kirche hat, aber einen Ordensoberen geredet, und der mal gesagt hatte damals auch bei diesen Skandalen dann, ja, also diesen Giftschrank gibt es nicht, den haben wir nicht, es gibt nicht, wir zahlen keinen Unterhalt oder irgend sowas, das ja. Gibt es nicht, hat er gesagt, das ist einfach eine abstruse Lüge, die immer wieder in die Welt gesetzt wird. Wenn ein Priester Kinder hat, dann ist ihm nahegelegt, das Priestertum zu verlassen und sich um diese Familie zu kümmern. Weil ganz ehrlich, also ich meine, die Sexualität ist insofern, manche sagen gefährlich, andere sagen natürlich auch einfach unendlich groß, dass daraus Nachkommen entstehen können, und das ist eine irre Verantwortung. Also Sexualität ohne Verantwortung ist immer blöd. Und das ist halt eben die Gefahr, dass man sagt, ne? Aber das gibt es nicht. Es gibt diese Giftschrank nicht, es gibt diese Unterhaltszahlung in der Kirche nicht, ja.
Aber es ist ja nicht immer unbedingt, dass daraus Kinder entstehen. Also rauskommt, irgendjemand, der fährt hier immer mal, keine Ahnung, in irgendeinen Puff oder so, weiß ich nicht. Was würde da passieren? Würde da irgendeiner sagen, ja, du musst jetzt gehen oder du?
Boah, das weiß ich nicht. Was also als erstes passiert, da bin ich mir sicher. Was als erstes passiert, ist ein totaler Achtungsverlust vor dir selbst.
Ja.
Weil ich glaube, das ist, also, und vor Gott. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine normale Beziehung mit Gott hast, wenn du sowas abziehst. Also das heißt, entweder ist deine Beziehung zu Gott vorher schon in die Brüche gegangen oder sie geht dann in die Brüche. Das zweite ist ein großer Achtungsverlust vor einem selbst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Lügengeschichten aufrechterhalten zu müssen und Fassaden aufrechtzuerhalten zu müssen. Das ist unglaublich anstrengend. Also Lügen haben kurze Beine. Ja, und mit kurzen Beinen ranzig, sau anstrengend. Also das ist immer so für mich so ein Bild. Wenn du in so einem Lügenkonstrukt lebst, das ist sowas von kotzanstrengend. Ja, kommst vielleicht schon, aber keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so anstrengend, es macht dich kaputt. Und das Dritte ist natürlich, wenn es rauskommt, keine Ahnung, das glaube ich, ist dann von Fall zu Fall unterschiedlich, weil das muss dann nämlich mit der Diözese und mit dem Bischof und mit dem Generalvikar und so besprochen werden, was dann gemacht wird. Was dann auch nicht so es wird ja auch, muss ja auch, wenn dann jetzt mehrere Leute im Spiel sind, muss ja auch die vor einem Gesichtsverlust bewahrt bleiben. Ja.
Ja,
obwohl, man muss auch ehrlicherweise sagen, heutzutage ist es ja eher für einen Priester einfacher rauszugehen und sagen alle, ach ja, das habe ich immer schon verstanden, ne? Als du lebst im Zölibat, sagst du, ja, was ist mit dem los? Also ja. Die Zeiten haben sich auch geändert. Die Zeiten, wo du so einen Gesichtsverlust hast, wenn du als Priester
da bist. Alle würden wahrscheinlich sagen, ja, Mensch, der Arme, komm, lass ihn doch mal.
Aber ich habe vorhin von Bischof Fulton Sheen was gelesen, fand ich ganz gut. Er sagt halt, Menschen sind zu unendlich großen fähig und Menschen, wenn sie auf die richtig tief fallen sind sie, oder richtig schlimm werden, können sie natürlich auch sehr schlimm werden. Mhm. Aber am schlimmsten sind schlechte Priester und schlechte Ordensleute. Weil er sagt, die waren berufen, Gott näher zu sein, die waren berufen, Gott in einer sehr, sehr einzigartigen Weise nachzufolgen. Ja. Und wenn die wirklich schlecht sind, also sprich, damit meine ich nicht mal auf die Schnauze fallen, weil man kann immer wieder auf die Schnauze fallen und aufstehen, aber wenn die wirklich in dieser Sünde bleiben und leben und wirklich sich von Gott entfernen, dann, das sehen wir jetzt in diesen Skandalen, die dann wirklich einfach abstruse Wunden hinterlassen. Ja. Obwohl man nochmal sagen muss, das ist vielleicht wichtig, auch statistisch gesehen spielt der Zölibat und Missbrauch überhaupt keine, also es gibt keine Koinzidenz. Es ist jetzt nicht so, dass statistisch gesehen mehr zölibatär lebende Priester übergriffig geworden sind, als jetzt in der normalen Gesellschaft. Ja. Das ist überhaupt kein Argument, aber es ist zumindest ein Argument gegen die Aussage, dass das Zölibat so nach dem Motto, der hat so viel
geführt hat,
dass der hat so viel Druck, dass er irgendwie,
der muss irgendwie sich verkleiden, Gottes Willen.
Und das ist, ja, aber das ist, Entschuldigung, das
stand
ist
im Raum.
Nicht mein Argument.
Nein, nein, es stand ja durchaus im Raum, dass das da irgendwie mit zu tun haben könnte. Aber es ist ja Blödsinn. Da gibt es eine Predigt dazu, die können wir mal verlinken. Die hast du mal gemacht. Die machen wir, verlinken wir in die Kommentare.
Caption.
Genau, oder wie auch immer das heißt. Genau, ja. Was ich noch spannend finde, ist, wie gehen andere christliche Religionen mit dem Zölibat um? Gibt es den nur bei den katholischen Priestern oder gibt es den auch noch woanders?
Es gibt jetzt eine interessante Bewegung im angloamerikanischen Raum und australischen Raum. Zum Beispiel, ich glaube, David Bennett heißt der. Weil die Kirche und die Bibel sagt, dass Homosexualität zum Beispiel eigentlich nicht auszuleben ist. Hm. Ja, das kann man jetzt aufschreien und sagen, oh, das ist homophob.
Aber ich finde,
so.
nicht auszuleben ist ja eigentlich, heißt ja nicht, du darfst es nicht sein. Du kannst ja homosexuell sein, nur das nicht halt auszuleben.
Genau, genau. Es geht in den konkreten Akt. Ja. Aber das gibt es zum Beispiel eine Bewegung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht auf Englisch, Celibacy oder so, wo halt der David Bannon und andere halt sagen, wir leben zölibatär. Es gibt auch in Deutschland eine Gruppe, ich will die jetzt nicht outen, aber ich habe da, also ich kenn jemanden, der die auch betreut sozusagen länger und die das wirklich versuchen, aus dem Glauben heraus zu leben, zölibatär, weil sie eben sich zu Männern hingezogen fühlen. Mhm. Bitte jetzt nicht wieder in die nächste Vorurteil, so nachdem wir da alle Priester haben, irgendwie sind alle... Ich habe jetzt nicht die Ambitionen Männern gegenüber, aber das muss man, ich meine jetzt als Zölibat, ne?
Dass sie dann sagen, okay, lieber lebe ich dann im Zölibat, als dass ich sozusagen diesen Akt halt vollziehe, den ich mir eigentlich da in dem Fall wünschen würde.
Ja, und das ist, das gibt es, ja. Und es gibt auch, ich kenne auch evangelische Pastoren, die im Zölibat leben.
Freiwillig dann sozusagen.
Freiwillig. Hm. Und in der orthodoxen Kirche ist es so, dass du entweder vor dem Priestertum geheiratet haben musst, oder die Bischöfe sind alle zölibatär lebend, alle in der Orthodoxie.
Okay. Aber die Pfarrer oder Priester, die dürfen da
die können sich entscheiden.
Schnell noch heiraten und dann.
Genau, aber wenn ihre Frau stirbt, dürfen sie nicht nochmal heiraten.
Ach so. Okay, also die dürfen dann wirklich nur einmal heiraten, schnell vorher, bevor sie die Weihe empfangen?
Ja, nein, das ist schon ein bisschen polemisch, aber es gibt es manchmal, dass so nach dem Motto, dass noch schnell geheiratet wird. Die haben die Frau, kennen sie meistens dann schon länger.
Lieber jetzt einfach schnell noch heiraten, bevor gar nichts mehr geht.
Naja, das kann sehr schief gehen. Also ich sage genau, das ist, aber es ist möglich. Es gibt auch im katholischen oder es gibt gerade in der anglikanischen Kirche gibt es viele auch, die mit ihren ganzen Gemeinden konvertiert sind in England, katholisch geworden. Gab es ganze Gemeinden.
Und die waren ja dann aber vielleicht teilweise schon verheiratet.
Genau, und die bleiben dann auch verheiratet.
Ach so, okay.
Es gibt auch ein Buch, sehr zu empfehlen, Warum werden wir nicht alle katholisch, von einem evangelischen Pastor in Deutschland, der katholisch geworden ist. Und der ist natürlich auch verheiratet geblieben.
Ja, Ach so, das ist dann auch okay, wenn man dann nur konvertiert hätte.
Es ist kein Dogma.
Aber es ist halt, genau.
Also es ist jetzt nicht man so, kann, wie
also sie es wäre schlimmer, hat. Wenn die Kirche dann sagen würde, du musst dich jetzt scheiden lassen, weil das ist ja viel schlimmer, als wenn du halt sagst, nee gut, dann nimm die Frau halt mit.
Ja.
Okay.
Naja, man muss auch einfach jetzt nochmal nüchtern, vielleicht zum Abschluss, einfach zur Zusammenfassung. Der Zölibat ist wirklich nicht ein reiner Verzicht, sondern er ist wie jeder Verzicht. Ich verzichte zum Beispiel auch als Ehemann auf gewissen Komfort in meinem Leben, was ich mir nach meinem Willen tun kann, für meine Familie. Da weiß, erkennt ja jeder, das ist gut, der Familie ist sowas Großes, da kann ich auch mal ein Auto weniger fahren, so nach dem Motto, oder statt ein Porsche nur oder den Mercedes. Oder halt den
Pampersbomber.
Genau, Pampersbomber. Und genauso ist der Verzicht im Zölibat dafür da, um ganz für Gott zu leben. Und das ist natürlich schon auch eine Erfüllung, die dadurch kommt. Und das Zweite ist, ganz für die Menschen da sein zu können. Ich hatte eine gute Bekannte von mir, deren Vater war evangelischer Pastor. Und ich sage nur so viel, das ist nicht einfach zusammenzubekommen. Hm. Wochenenddienste, immer Verfügbarkeit. Hm. Die Kinder sind immer die Kinder des Pfarrers. Pfarrer, ja. Ne, die müssen, die sollen da, die Frau halt muss da noch am Kuchen backen,
oder so, ja.
Muss da noch mit dabei sein, muss sich bei dem Geburtstag noch sehen lassen und so weiter und so weiter. Mhm. Es ist nicht so einfach, auch in Dachau im KZ waren 5000 Priester oder so und eine Handvoll evangelische Pastoren. Es macht jetzt noch eine gewisse Freiheit in der Krise.
Ja.
Schön. Super. Weißt du, wie viel haben wir von der Zeit her? Hat die Kamera schon aufgehört?
Irgendwas hat gepiept, ich weiß nicht.
Nee, läuft noch. Meine Güte, Technik, Kinder.
Nur dein Handy nicht.
Ja, das Handy nicht. Leute, ihr seht, es ist auch nicht alles perfekt im Reich Gottes, aber wir sind noch auf Sendung.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch ein Thema, da kann man noch Stunden darüber reden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir machen irgendwann mal ein Q&A oder irgend sowas. Und ja. Dann.
Vielleicht kannst du ja noch kurz erzählen, wie lange du schon im Zölibat lebst.
Also theoretisch.
Ich weiß nicht. Theoretisch, praktisch.
Nein, oh, das ist sehr verfänglich. Nein, ich muss natürlich sagen, ich hatte auch ein Leben vorm Kloster. Ja. Ich war auch nicht immer nur mit Heiligenschein geboren. Aber ich sage mal so, seit 2000, also ich hatte so eine Bekehrung und seitdem ich dann wirklich mich im Theologiestudium 2011 habe ich Abi gemacht. Danach folgte noch eine etwas wildere Zeit und dann war ich 2012 in Sri Lanka und dann habe ich Theologie studieren angefangen und seitdem habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und dann seit 2014 bin ich im Kloster, also lebe ich seit 2014 zölibatär, ja, und genau, versuche mir immer wieder vom Herrn helfen zu lassen natürlich, aber ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht bereut, also es ist jetzt noch nicht der Punkt da, wo ich sage, oh Gott,
Mann, Hilfe, hätte ich mal,
hätte Fahrradkette. Ja. Es ist wie überall, wie in der Ehe. Wenn es gerade nicht so gut läuft, dann ist das Gras beim Nachbarn immer grüner. Hm. Ja.
Ja.
Ich würde da einfach vielen Ehepaaren und vielen Priestern auch einfach dann wünschen, immer die richtigen Gesprächspartner zu haben, weil es desillusioniert dann auch vieles. Ja, es ist überall schön, es ist überall nicht einfach.
Ja, man hat in jeder Beziehung mal Ups and Downs.
Willkommen im Club. Schön.
Bet mal noch was.
Schön. Es segne und stärke uns jeden in seiner Berufung, in der er gerade ist. Der allmächtige Gott auf die Fürsprache Mariens, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Halleluja.
Sehr schön.